Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer und heute ein Schwerpunkt auf der Weltnaturkonferenz in Montreal. Die wird heute Abend feierlich von Kanadas Premier Justin Trudeau und UN-Generalsekretär Antonio Guterres eröffnet. Wir fragen nach, wie gut oder schlecht die Konferenz startet, blicken auf die Gefahren, die der hiesigen Artenvielfalt durch den Gipsabbau im Südharz und der Artenvielfalt in Westafrika durch den Kakaoanbau drohen. Wir berichten über eine umfassende Studie der Universität Landau, die festgestellt hat, dass Naturschutzgebiete durch Pestizide stärker belastet sind als bisher gedacht. Und im Verbrauchertipp geht es um Online-Spendenportale.
Die Lerche ist politisch. Unterschätzte Bedeutung der Artenvielfalt.
Mit dem Ende der Braunkohleverstromung fällt auch der sogenannte Rehagips als Nebenprodukt weg. Das sind die Rückstände aus den Rauchentschwefelungsanlagen. Die Industrie, die Bauindustrie, möchte daher mehr Naturgips abbauen. Doch das hat einen Preis. So ist der Südharz nicht nur reich an Gips, sondern das Biosphärenreservat Kartlandschaft Südharz ist ein Hotspot der Biodiversität. Umweltschützer fürchten allerdings, dass ein großes Bauunternehmen neue Gipsbohrungen durchführt, und zwar still und leise, berichtet Niklas Ottersbach in unserer Reihe zur Weltnaturkonferenz.
Es ist matschig im Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz. Einer Landschaft wie im Märchenwald. Moosbewachsene Gesteinsbrocken, eine weiße Gipssteilwand und darüber thront der Buchenwald. Geologe und Höhlenforscher Friedhard Knolle ist unterwegs zum alten Eingang der Heimkehle. Einer insgesamt knapp 2 Kilometer langen Karsthöhle, in der mehr als eine Handvoll Fledermausarten überwintern.
Hier ist von der Wildkatze über den Luchs, hier brütet der Schwarzstorch, hier sind Salamander, verschiedene andere Amphibien. Das ist eine Artenvielfalt von ungefähr 10.000 Arten, die hier festgestellt worden ist. Deswegen hat hier auch der Hotspot der Biodiversität hier diesen Prädikatsstempel, diese Landschaft bekommen vom Bundesamt für Naturschutz. Eine Vielfalt, die im Wesentlichen an diesen alten Buchenwäldern hängt.
Doch genau diese Rotbuchen sind aus Sicht von Friedhard Knolle in Gefahr. Er ist nicht nur Höhlenforscher, sondern auch BUND-Mitglied und engagiert sich für die Grünen im Kreistag Goslar. Hier im Südharz, an der Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen, betreibt auch die Firma Knauf aus Bayern einen Gipssteinbruch. Er liegt auf thüringischer Seite. Knauf stellt Baustoffe in über 80 Ländern auf der Welt her und ist auf der Suche nach neuen Gipsabbaugebieten in Deutschland. In Niedersachsen hat die rot-grüne Landesregierung beschlossen, dass keine weiteren Flächen für den Naturgipsabbau freigegeben werden. In Sachsen-Anhalt sieht die Sache etwas anders aus. Die schwarz-rot-gelbe Landesregierung in Magdeburg hält es für notwendig, in Zukunft mehr Naturgips abzubauen. So steht es im Koalitionsvertrag. Naturschützer Friedhard Knolle.
Wir haben bisher die große Naturzerstörung durch Gips im Gipskarst in Niedersachsen. Wir haben sie in Thüringen. Und wir konnten es bisher mit gemeinsamen Kräften verhindern, dass in Sachsen-Anhalt, im Biosphärenreservat, das liegt ja nur im Lande Sachsen-Anhalt, bisher kein einziger Steinbruch diese wunderschönen Buchenwälder zerstört. Und wenn Sie Probebohrungen machen, ich bin nun selbst studierter Geologe, wenn Sie eine fündige Probebohrung haben und Sie wissen, wie viel Millionen Wertschöpfung darunter liegt, dann gibt es kein Halten mehr.
Plant die Firma Knauf Probebohrungen im Biosphärenreservat? Auf Anfrage schreibt die Firma, sie habe keinen Antrag gestellt, sieht sich aber als Partner der Landesregierung, wenn es darum geht, Zitat, Rohstoffe in Sachsen-Anhalt zu sichern. Auf Verwaltungsseite ist in diesem Fall zunächst die untere Naturschutzbehörde zuständig. Sie liegt im Landkreis Mansfeld-Südharz, einem der ärmsten Landkreise Deutschlands. Von dort heißt es, die Firma Knauf mit ihrem Werk in Rottleberode habe als Arbeitgeber eine hohe Bedeutung für die Region. Dem Deutschlandfunk liegen Unterlagen vor, die zeigen, die Firma Knauf hat bereits Anfang des Jahres insgesamt 9 Bohrpunkte im Biosphärenreservat Südharz beim Landesumweltministerium vorangefragt. Sie liegen in der Pflegezone der Karstlandschaft und zum Teil im Naturschutzgebiet Questenberg, einem idyllischen Karstdorf umrandet von Gipssteilwänden. Bis zu 60 Meter tief soll bei einer Erkundung nach Gips gebohrt werden. Nochmal die Anfrage, diesmal im SPD-geführten Landesumweltministerium. Sind die konkreten Bohrpläne von Knauf im Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz bekannt? Erst nach mehrmaligem Nachfragen bestätigt das Umweltministerium Gespräche zwischen dem Baustoffhersteller Knauf und der Landesregierung. Eingebunden sei auch die Staatskanzlei. Und weiter heißt es:
Der Landesregierung liegen dagegen keine Informationen darüber vor, nach welchen Kriterien diese Bohrpunkte ausgewählt wurden.
Zuständig für die Genehmigung von Erkundungsbohrungen sei aber der Landkreis Mansfeld-Südharz. Der wiederum schreibt auf Deutschlandfunk-Anfrage, entscheidend sei das Rohstoffkonzept der Landesregierung. Der Landkreis schiebt die Verantwortung also wieder nach Magdeburg. Artenvielfalt versus Gipsabbau für den steigenden Wohnungsbedarf. Ein Konflikt, der eigentlich in Berlin gelöst werden müsste, sagt Barbara Metz. Die Chefin der Deutschen Umwelthilfe fordert vom Bund höhere Recyclingquoten für Gips statt Abbau in der Natur. Allerdings müssen sich mit Wirtschaft, Umwelt und Bauministerium gleich drei Ressorts einig werden für ein neues Kreislaufwirtschaftsgesetz. Konkrete Pläne vermisst die Deutsche Umwelthilfe bisher. Barbara Metz kritisiert, dass der Klimaschutz weiterhin vor allem in den Landesgesetzen völlig unzureichend verankert sei.
Das ist ja auch der Grund, warum wir als Deutsche Umwelthilfe mit unserer Klimaklagenstrategie versuchen, in diese Gesetzgebung der Länder hineinzukommen, um da auch klarzumachen, ihr braucht eine Klimaschutzgesetzgebung, die letztendlich alle anderen Dinge auch bedingt.
Der Baustoffhersteller Knauf widerspricht der Deutschen Umwelthilfe. Die Menge an recycelbarem Gips sei in Deutschland viel zu gering, um den gestiegenen Bedarf im Wohnungsbau zu decken. Friedhard Knolle, der Naturschützer aus dem Harz, versteht das Argument. Allerdings gibt es aus seiner Sicht bereits technische Gipse, die noch zu wenig Beachtung fänden. Zum Beispiel Gips als Nebenprodukt der Phosphordüngemittelherstellung. Naturgips sei natürlich billiger, aber komme den Südharz langfristig teuer zu stehen, so Höhlenforscher und Naturschützer Friedhard Knolle. Denn auch wenn die Gipssteinbrüche nach ihrer Nutzung renaturiert würden, die über mehrere tausend Jahre gewachsenen Urbiotope seien dann für immer verloren.
Wenn ich es mal dramatisieren würde, und das ist noch nicht mal übertrieben, dann machen wir mit unseren alten Buchenwäldern und den Gipsabbaugenehmigungen nichts anderes, als Bolsonaro das gemacht hat im Amazonas. Hier geht eine Artenvielfalt verloren. Das kann sich der Normalbürger kaum vorstellen.
Aus dem Südharz berichtete Niklas Ottersbach. Um 15 Uhr unserer Zeit startet in Montreal die Weltnaturkonferenz mit einer Pressekonferenz, auf der unter anderem die Chefin des UN-Biodiversitätssekretariats Elizabeth Marima und des UN-Umweltprogramms UNEP Inge Andersson auftreten. Die Ausgangslage der Konferenz ist komplex. Gastgeber ist de facto China, aber da dort niemand einreisen darf, wurde die Konferenz kurzfristig an den Sitz des UN-Biodiversitätssekretariats in Montreal verlegt. Bis gestern war der zwischen 14 und 20 Seiten lange Verhandlungstext für ein Weltnaturabkommen vor lauter Rotstiftanmerkungen und Klammern nicht lesbar. Heute Nacht sollte die Textarbeit enden. Friedrich Wulff koordiniert für die im Forum Umwelt und Entwicklung zusammengeschlossenen Nichtregierungsorganisationen aus Deutschland und der Schweiz. Ich fragte ihn kurz vor dieser Sendung, ob es denn jetzt einen lesbaren Text gibt.
Nein, leider nicht. Die Verhandlungen waren zwar sehr intensiv, aber auch sehr kontrovers. Man hat versucht, die ganz vielen Klammern, es waren über 1000 Stück, die im Text waren, aufzulösen. Das heißt, die Differenzen zu bereinigen, sich auf bestimmte Formulierungen zu einigen und andere dann sein zu lassen. Und im Großen und Ganzen ist der Trend, dass eher noch weitere Klammern hinzukommen, noch weitere Vorschläge diskutiert worden, die vorher gar nicht auf der Agenda waren. Gerade mal bei zwei Zielen ist es gelungen, tatsächlich einen finalen Text zu verabschieden. Das heißt, wir haben jetzt drei Ziele, die von 22, wo tatsächlich Einigkeit besteht.
Wie lauten genau die Punkte, wo Einigkeit besteht?
Ja, das ist zum Beispiel über das Ziel, blaue und grüne Infrastruktur in Städten zu etablieren. Das heißt, die Städte zu lebenswerter zu machen, mehr Lebensräume dort zuzulassen. Dann geht es dann darum, die Rechte der Indigenen und Local Communities, also der örtlichen Gemeinschaften, zu wahren. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass das Abkommen eben die Arbeit und die Rechte der Menschen, die eben dafür Sorge getragen haben, dass die Lebensräume noch in einem guten Zustand sind, dass die Urwälder noch intakt sind, das zu respektieren. Und wichtig ist auch, dass ein Ziel zur Geschlechtergerechtigkeit verabschiedet worden ist.
Wo sind sonst die größten inhaltlichen Hürden?
Da gibt es sehr viele. Ganz grob geht es ja zum einen darum, ambitionierte Naturschutzziele zu verabschieden. Das wollen die europäischen Staaten zum Beispiel. Aber auch die Finanzierung muss gesichert sein. Und das fordern natürlich die Südländer ein. Die sagen, wir können das nicht umsetzen, wenn wir nicht die Mittel dazu haben. Und letztlich geht es auch noch um einen Mechanismus, um die Nutzung genetischer Ressourcen zu entlohnen.
Welche Länder bremsen? Sie haben schon gesagt, die Europäische Union tritt da ganz konstruktiv auf. Tut die das in allen Punkten?
Ja, nicht durchweg. Also die Europäische Union, ja, ist inhaltlich sehr auf der Seite der NGOs, hier in Europa zumindest. Die Council Conclusions waren im Großen und Ganzen nach unserem Geschmack, die EU beschlossen hat. Also quasi die Vorlage, das Mandat, das die EU hat. Das trifft auch für die Schweiz zu zum Beispiel. Auf der anderen Seite hat die EU einen Hang dazu, lange Shoppinglists integrieren zu wollen. Lange Aufzählungen, was alles dazugehört, die den Text auch aufblähen. Und ich bin mir nicht sicher, ob man das in jedem Fall dann durchsetzen sollte und dann nicht vielleicht mal sagen will, okay, ist ja drin, nur nicht en Detail. Das können wir dann in den folgenden Umsetzungsdokumenten dann festlegen.
Und wer bremst?
Ja, ganz klar, viele Staaten des Südens. Ja, Brasilien hatte bislang eine unkonstruktive Haltung, hat vieles blockiert, hat auch Wertschätzungen von bisher Erreichtem stark runtergepegelt. Will ganz stark natürlich, dass dieser Mechanismus um genetische Ressourcen, um dafür einen Ausgleich zu bekommen, im Vordergrund steht.
Ist aber vielleicht auch verständlich und würde wahrscheinlich auch von der kommenden Regierung unter Lula vertreten werden, oder?
Nicht auszuschließen, aber ich gehe mal davon aus, dass insgesamt die Regierung unter Lula verhandlungsbereiter ist, dass es da eher zu einem Deal kommen kann als unter Bolsonaro.
Wer noch außer den Brasilianern?
Ja, Argentinier stoßen ins selbe Horn mit etwas Modifikation. Dann haben wir natürlich auch die Afrikaner, die ihr Heil darin sehen, die Landwirtschaft eben mit gentechnisch veränderten Organismen durchzuführen, mit technischen Lösungen. Und eben,
warum sollte man das ihnen übel nehmen? In Nordamerika wird genau so gearbeitet und die Europäer setzen zumindest auch auf technische Lösungen.
Ja, das halten wir ja auch hier für falsch als NGOs. Auch hierzulande ist das nicht nachhaltig, weil man im Endeffekt dann den Boden auslaugt und zerstört, wenn man die Umwelt vergiftet. Das ist nicht der Weg der Zukunft.
Wie sind Ihre Prognosen? Die Textentwürfe, die da vorliegen, ist ja noch nicht alles zusammengefügt. Die enthalten noch über 1000 Klammern. Morgen beginnt die Arbeitsphase der Konferenz. Kann man so eine Vorlage überhaupt bis zum 19. Dezember ja in ein verabschiedbares Dokument bringen?
Das wird schwierig. Ich bin im Moment nicht sehr optimistisch. Es muss ein, sag mal, Change of Pace, ein Schrittwechsel geben. Vielleicht gelingt es, wenn die Minister dann in der Woche antreten, manche Brocken aus dem Weg zu räumen und da Einigkeiten zu erzielen. Denn die Minister haben ja auch mehr Kompetenzen, Entscheidungen zu fällen. Aber wenn sich hier jetzt nicht die Gangart komplett ändert, dann werden wir am Ende der Konferenz mit leeren Händen dastehen.
Und das vorab aufgezeichnete Interview mit Friedrich Wulff von Pro Natura können Sie nachher auch auf deutschlandfunk.de finden. Das Verbot von Pflanzenschutzmitteln, das die EU-Kommission für sogenannte sensible Gebiete geplant hatte, hat im Sommer zu Bauernprotesten geführt. Jetzt will die EU-Kommission ihre eigenen Vorschläge wohl entschärfen und Umweltorganisationen argwöhnen dabei, das Parlament zu umgehen. Ein inoffizielles Diskussionspapier lässt jedenfalls darauf schließen. In diesem Zusammenhang ist eine neue Studie der Landauer Umweltwissenschaft an der Uni Koblenz-Landau interessant. Ergebnis: Pestizide anderswo auf den Äcker aufgebracht, belasten auch Naturschutzgebiete. Details hat Anke Petermann.
Erstmals in Deutschland wertet die Landauer Studie umfangreiche Daten über das Vorkommen von Pflanzenschutzmitteln in Gewässern aus, hebt Hauptautor Jakob Wolfram hervor. Die Untersuchung vergleicht dabei Naturschutzgebiete mit Gebieten, die nicht unter Schutz stehen. 3,8 Millionen Messwerte von über 200 Pflanzenschutzmitteln flossen ein. Nur Sachsen beprobt Gewässer so intensiv, deshalb basiert die Studie auf sächsischen Daten. Sie sei aber repräsentativ für Deutschland, sagt der Landauer Ökotoxikologe Wolfram. Selbst für sein Forscherteam war das Ergebnis überraschend.
Ja, wir hatten nicht erwartet, dass Pestizide doch so häufig und in den Konzentrationen in Naturschutzgebieten auftreten, als dass dort auch ein Risiko für die Umwelt besteht. Das hatten wir so nicht erwartet. Die Gründe dafür sind, dass die Pestizide aus den Oberläufen, aus den ungeschützten Gebieten im Oberlauf des Gewässers eingetragen und dann in die Naturschutzgebiete eingeschwemmt werden.
Bachoberläufe seien klein, hätten dabei aber große Kontaktflächen mit dem Umland. Sobald dort gespritzt werde, stiegen die Pestizidkonzentrationen im Wasser auf hohe Werte, so Ralf Schulz, Professor für Umweltwissenschaften an der Uni Koblenz-Landau. Welche Risiken diese hohen Konzentrationen für artenreiche Gewässer von Naturschutzgebieten mit sich bringen, dazu Hauptautor Jakob Wolfram.
Also was man erwarten kann, ist, dass man Effekte vor allem in den wirbellosen Tieren beobachten kann, das heißt eine geringere Biomasse in den wirbellosen Tieren, die diese Bachökosysteme beleben.
Gemeint sind Wasserasseln, Bachfloh- und Glaskrebse, Insekten wie Zuckmücken sowie Larven von Eintags- und Köcherfliegen, Zweiflüglern und Libellen. Schrumpfen deren Vorkommen, dann ist die Nahrungsgrundlage von Rotauge, Stichling und Elritze gefährdet. Doch Pestizide können auch Wasserpflanzen wie Algen und Wasserlinsen schaden. Und über ihre Wirkung auf Pilze und Bakterien die Fähigkeit des Gewässers zur Selbstreinigung schmälern. Wie die Belastung mit Pflanzenschutzmitteln allgemein die Biodiversität in Naturschutzgebieten verringert, lässt sich laut Professor Schulz auch aus Untersuchungen nicht geschützter Gebiete ableiten. Nämlich,
dass sich die Gemeinschaften ändern, dass es im Endeffekt innerhalb der Zusammensetzung der Lebensgemeinschaften, also der Arten, die dort vorkommen, einen Wechsel gibt von anspruchsvolleren Arten hin zu weniger anspruchsvollen, zu Arten, die also eher auch an belasteten, gestressten Standorten vorkommen können. Und wir vermuten, dass dieser gleiche Effekt oder ein sehr ähnlicher auch in Schutzgebieten jetzt stattfinden wird, in denen wir ja eigentlich per Gesetz die Lebensgemeinschaften, die dort sind, eher schützen wollen vor schlechten und schädlichen Einflüssen der Aktivitäten des Menschen. Und das ist eben das, was uns auch etwas besorgt, dass uns das nicht gelingt, diesen Schutz sicherzustellen.
Insofern lässt sich die Studie der Landauer Umweltwissenschaftler durchaus politisch lesen.
Das glauben wir auch, dass das so ist, weil insbesondere gerade auf der Ebene der EU, die ja für die Landwirtschaftsgesetzgebung in den Ländern und damit auch in Deutschland sehr relevant ist, aktuell genau diskutiert wird, inwiefern Schutzgebiete in Zukunft so behandelt werden, dass dort weniger, vielleicht sogar gar keine Pflanzenschutzmittel mehr eingesetzt werden dürfen. Und genau für diese Fragestellung ist diese Studie sicherlich sehr zeitgemäß und wird auch einen Beitrag dazu leisten, dass man die Diskussion führen kann entsprechend.
Doch derzeit läuft die Diskussion zur Zufriedenheit der Landwirtschaft in die entgegengesetzte Richtung. Die EU-Kommission scheint einzuschwenken auf die Position europäischer Bauernverbände, das geplante Komplettverbot von Pflanzenschutzmitteln in sensiblen Gebieten müsse vom Tisch. Basierend auf ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen halten die Landauer Ökotoxikologen dagegen den ursprünglichen Kommissionsvorschlag für zielführend. Ihre Ergebnisse lassen sie dem Umweltbundesamt und dem Bundesamt für Naturschutz zukommen. Denn diese Ämter, so Professor Schulz, seien zuständig dafür, die bedrohte Artenvielfalt in Naturschutzgebieten zu erhalten, was aufgrund der Pestizidbelastung derzeit nicht gewährleistet sei. Neu überlegt werden müsse,
wie weisen wir in Zukunft Schutzgebiete aus und wie schützen wir sie besser vor schädlichen Umwelteinflüssen, sodass es auch tatsächlich am Ende so ist, dass man sagen kann, ein Schutzgebiet weist auch einen höheren Schutz und damit vielleicht besondere Lebensgemeinschaften und besondere Lebensbedingungen für Pflanzen und Tiere auf.
Anke Petermann über eine Studie der Uni Koblenz-Landau. In den Regenwäldern von Ghana und der Elfenbeinküste lebten früher große Herden von Wildelefanten und Schimpansen. Heute stehen die Arten in beiden Ländern kurz vor dem Aussterben. Bianca von der Au hat nachrecherchiert, woran das liegen könnte.
Grund ist die Zerstörung ihres Lebensraums, dem tropischen Regenwald, geopfert für Kakaoanbau.
Der Kakaoanbau ist ein zentraler Treiber für Abholzung in Kakaoanbauregionen. Und das ist aber besonders in Westafrika auch der Fall, in der Hauptanbauregion für Kakao.
Sagt Keshia Achampong von der entwicklungspolitischen Organisation Inkota. Demnach stammt fast der gesamte Kakao der Elfenbeinküste von Flächen, die noch vor wenigen Jahren Regenwald waren. Eine Ursache für die Zerstörung ist nach Ansicht der Entwicklungsorganisation die schlechte Bezahlung der Kakaobauern.
Weil der Kakaopreis eben so niedrig ist und die Einkommen entsprechend gering sind, roden jetzt viele Kakaobauern die Waldflächen um mehr Kakao anbauen und verkaufen zu können und damit ihr Einkommen zu erhöhen. Wenn sie sich entscheiden müssen, ihre Familie zu ernähren und den Regenwald zu schützen, haben sie ja nicht wirklich eine Wahl.
Das Inkota-Netzwerk sieht wie andere Organisationen auch vor allem die Schokoladenindustrie in der Verantwortung. Dabei haben große Hersteller wie Nestlé, Lindt und Sprüngli und Milka-Macher Mondelez mittlerweile sogar eigene Nachhaltigkeitsprogramme ins Leben gerufen. Doch was heißt das konkret? Auf ARD-Nachfrage bleiben die Antworten recht schwammig. Etwa das Ziel von Nestlé,
entwaldungsfreien Kakao zu beziehen.
Bei Lindt und Sprüngli will man
eine solide Lebensgrundlage für die Kakaobauern und ihre Familien schaffen.
Die traurige Wahrheit ist aber, dass in Ghana und der Elfenbeinküste noch immer 1,5 Millionen Kinder im Kakaoanbau arbeiten, so die Entwicklungsorganisation Inkota. Das weiß auch Tropenbiologin Frauke Fischer aus eigener Anschauung. Sie hat selbst 10 Jahre in der Elfenbeinküste gearbeitet und hat vor 7 Jahren mit einem Geschäftspartner ein kleines Schokoladenunternehmen gegründet, das die Kakaobohnen über dem Fairtrade-Preis direkt bei Kleinbauern in Peru einkauft. Sie kritisiert, dass sich jeder Schokoladenhersteller mit dem Begriff nachhaltig schmücken kann.
Die haben alle dann natürlich irgendwelche Pilotfarmen. Aber dann wäre eben auch eine wichtige Frage, welchen Anteil des im Jahr von ihnen verarbeiteten Kakaos kommt aus diesen Nachhaltigkeitsprojekten und wie belegen sie da Nachhaltigkeit und wie viel Kakao kaufen sie denn bei großen Kakaomühlen, ohne zu wissen, wo das genau herkommt.
Nach Berechnungen des entwicklungspolitischen Netzwerks Inkota beträgt der Anteil, den Kakaobauern bei einer regulären Tafel Schokolade vom Verkaufspreis bekommen, gerade einmal 7%.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
In der Adventszeit wird besonders viel gespendet. Die Stiftung Warentest hat sich deshalb Online-Spendenportale angeschaut. Daniela Siebert mit dem Verbrauchertipp.
Man findet sie im Internet in diversen Varianten, Online-Spendenportale. Sie machen das Spenden einfach, denn dort kann man gleich unter mehreren Spendensammelnden auswählen und es reichen wenige Klicks direkt auf der Webseite, damit das Geld fließt. Finanztest hat die 6 gängigsten Online-Spendenportale untersucht: iDo, Betterplace, GoFundMe, Facebook, HelpDirect und PayPal. Die Quintessenz vorneweg: lieber an Organisationen direkt spenden als über solche Portale, resümiert Tester Stefan Fischer.
Wir sehen keinen Grund, weshalb ein Spendenwilliger ein Spendenportal nutzen soll. Zum einen konnten wir nicht feststellen, dass die Spendenportale einen nennenswerten Mehrwert bieten gegenüber einer Spende bei der Organisation direkt. Sie helfen kaum bei der Auswahl der Spendenorganisation und sie prüfen auch nicht, ob die Organisation und die Privaten, die auf deren Seiten Spenden sammeln, seriös sind.
Alle 6 Portale bekamen einen Fragenkatalog zugeschickt, etwa welche Bedingungen Spendensammler erfüllen müssen, um im Portal auftreten zu dürfen. Nur Betterplace hat ausführlich geantwortet, GoFundMe eingeschränkt, die anderen überhaupt nicht. Neben der Auswertung der Internetseiten bildete daher ein Selbstversuch den Kern der Untersuchung. 50 Euro sollten an Kinder in der Ukraine gespendet werden. Die Portale fanden die Tester dabei wenig hilfreich. Grund?
Dass die Spendenportale zum einen die Organisation wahllos darstellen aus unserer Sicht. Also wir konnten nicht feststellen, dass Organisationen, die vielleicht qualitativ hochwertiger sind oder die transparenter sind, empfohlen werden, sondern dass es, wir haben ja an Kinder in der Ukraine gespendet, dass dort einfach wahllos hunderte Projekte dargestellt wurden und wir wurden eigentlich alleingelassen mit unserer Auswahl.
Unter seltsam verbuchen die Tester auch, 2-mal wurden die Spenden zurückgebucht. Warum ist unklar? Die Kritik an allen Portalen lautet, es bleibt im Dunkeln, welche Projekte dort Spenden sammeln dürfen, was die Qualitätskriterien dafür sind und wie die Verwendung der Spendengelder und die Entwicklung der Projekte überprüft wird. Außerdem greifen fast alle Portale einen Teil der Spenden für sich selbst ab.
Auch die verlangen Transaktionskosten. Die liegen bei 2,5 bis 2,9% ungefähr. Und auch das kommt dann nicht im Projekt an und auch nicht bei der Spendenorganisation. Manche Portale, wie zum Beispiel PayPal und Facebook, übernehmen diese Transaktionskosten, aber auch nur, wenn es an gemeinnützige Organisationen geht, also nicht bei privaten.
Besonderheiten rund ums Geld. iDo will generell keine Euros extra von den Spendenden. Bei Betterplace, HelpDirect und GoFundMe waren Häkchen für eine freiwillige Zahlung an das Portal voreingestellt. Die muss man aktiv abwählen, wenn man es nicht möchte. Über Facebook kann nur spenden, wer auch ein Facebook-Konto hat. Auch bei PayPal muss man registriert sein. Und nur Better Place ermöglicht auch eine Zahlung per Überweisung. Für alle, die nun auf der Suche nach geeigneten Spendenempfängern sind, empfiehlt der Experte von Finanztest lieber das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen, kurz DZI.
Halten Sie sich an Labels wie das DZI-Spendensiegel. Das bietet eine gute Orientierungshilfe, denn nur seriöse Organisationen, die auch weniger als 30% für Verwaltung und Werbung einsetzen, erhalten dieses Siegel.
Der Verbrauchertipp von Daniela Siebert. Die Informationen am Mittag schauen gleich auf Viktor Orbáns Blockade der Ukraine-Hilfe. Mein Name ist Jule Reimer. Ich wünsche einen schönen Tag.